Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Am 17.01. bzw. Ende Dezember hatte ich zu diesem Mann schon mal Kontakt. Ja, wir reden hier von Phil Rauscher. Und Phil Rauscher ist ja nicht nur selbst Personal Trainer, sondern mittlerweile auch erfolgreicher Personal Trainer und Online-Unternehmer. Und gemeinsam mit ihm werden wir euch heute richtig coole Inhalte liefern. Phil ist aus Metzingen. Wer Metzingen kennt, das ist eine riesen Outlet-City, ist nebendran. Und immer wenn ich in Metzingen bin, denke ich an dich. Und 35 Jahre, ist schon eine ganze Weile dabei, hat schon ein eigenes Buch geschrieben, ist Physik-Coach, hat auch ein Programm entwickelt, wo er dem Fulltime-Personal-Trainer hilft, noch erfolgreicher im Business zu sein. Wir haben auch viel gemeinsam in der Hinsicht und deswegen bin ich super froh, dass du heute am Start bist und sag schon mal herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin und dabei sein darf und vor allem, dass es jetzt auch so geklappt hat. Und ich bin sehr gespannt, ja, auf die nächsten Minuten, Stunden, die wir hier verbringen und freue mich.
Genau, wir haben zwei richtig coole Folgen für euch am Start, nämlich einmal Struktur im Coaching, effektiv ein Business aufbauen. Das ist immer so das, wo es den meisten Trainern irgendwie so ein bisschen fehlt. Sie können zwar ultra viel im Trainingsbereich, auch vielleicht menschlich gesehen, sind super Motivatoren, doch gerade die Struktur, da fehlt's oftmals und da werden wir auf jeden Fall mit Folge 1 reingrätschen und in Folge 2 geht's dein Wort zählt, ja. Die Aussage, die richtigen Kommunikation mit dem Klienten, welche unglaublich wichtig ist. Wir wissen ja schon, Negation vermeiden und so weiter. Und was der Phil uns da noch mitgebracht hat, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, Phil, sag mal, erzähl mal, wie bist du denn in die Fitnessbranche reingerutscht? Und wenn du da ganz kurz mal so einen Abriss gibst, wäre für uns auch sehr interessant.
Ja, also eigentlich ist es schon sehr lang her. War schon immer sportlich, habe früher Handball gespielt und mein Dad war damals immer im Fitnessstudio regelmäßig und als Jugendlicher wollte ich dort immer mit, durfte damals aber nicht, weil mit 16 Jahren war, glaube ich, so ein bisschen das Mindestalter und irgendwann wurde ich dann 16 und mein Vater hat mir so ein Probeabo geschenkt für einen Monat und ich war dann von dem ersten Tag an komplett geflasht dann in der Zeit dann auch immer so ein bisschen schon so die Liebe zum Bodybuilding entdeckt, weil im Studio gab es eine Ecke, so eine Bodybuilding-Ecke. Dort waren auch so ein paar Jungs, die richtig gut was am Start hatten. Und zu denen habe ich immer so ein Stück weit aufgeschaut und habe dann trainiert wie ein Verrückter, weil ich unbedingt zu denen aufschließen wollte, weil ich natürlich damals einfach auch der Schwächste war und der Dünnste und der Kleinste und der Jüngste und so weiter. Und wollte dann unbedingt mehr wissen und habe dann irgendwann mich mal angemeldet für eine Fitnesstrainer B-Lizenz, habe mich habe die Schule geschwänzt, bin nach München gefahren, habe dort die B-Lizenz gemacht mit dem Geld aus irgendwelchen Ferienjobs und habe versucht immer besser zu werden, gar nicht mit dem Ziel eigentlich, dass ich Personal Trainer oder Coach sein werde, sondern einfach nur, damit ich mein Training besser machen kann, damit ich einfach immer besser werde. Und ich glaube, dass das damals diesen jungen Männern, Jungs, Jugendlichen auch so ein bisschen aufgefallen ist und ich habe dann auch Kontakt zu denen irgendwann geknüpft und irgendwann war so dann der Punkt da, dass die gesehen haben, okay, ich beschäftige mich damit viel und irgendwann, weiß ich noch, hat mich irgendjemand nach einem Tipp gefragt. Er sagt, hey, du beschäftigst dich ja viel mit Ernährung, hast du Ahnung von dem und dem? Und das war für mich so ein komplettes Freak-Szenario, wo ich gedacht habe, okay, das sind die Leute, zu denen ich immer aufgeschaut habe, die fragen auf einmal mich. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt und ich habe dann so ein bisschen den Ruf weggehabt, auch in meiner Umgebung des Fitness-Freaks und habe dann eigentlich angefangen, meinen Freunden so ein paar Tipps zu geben und mit denen zu trainieren und die Jungs vom Handball dann mit denen auch noch so ein Stück weit was gemacht und so hat sich das irgendwo entwickelt und ja, irgendwann habe ich mich dann immer weitergebildet und habe dann den Entschluss gefasst, das ist genau das, was ich möchte und bin dann auch mehr oder minder verstärkt eigentlich im Bereich der Ernährung hängen geblieben, was ich ja dann auch später studiert habe.
Geil. Ja, werde ich so ein bisschen auch Instagram verfolgt. Natürlich werden wir das Profil unten verlinken, wie immer. Da muss ich schon sagen, finde ich echt geil, du bist auch jemand, der so facettenreich trainiert. Du bist halt jetzt nicht nur so Hohlkopf 0815 Bodybuilding oder sagen wir mal Disco-Pumpen eher, sondern du machst halt auch wirklich viele Sachen. Ne? Jetzt vor kurzem hast du nur mit Calisthenics auch eine komplette Serie gestartet, wo du dir halt selber so hart die Challenge gegeben hast, mit deinem mehr oder weniger zum Bodybuilding auf Form und ne, so trainierten Körper halt auf einmal in die Funktion komplett gewechselt bist und dir da voll den harten Weg gegeben hast, und da musste ich immer wieder mal schmunzeln. Und ich muss echt sagen, das finde ich echt richtig gut. Also
ja, wirklich schon alles Mögliche durch. Also ganz, ganz klar ist es, ich komme aus dem Bodybuilding, und das ist auch immer so die heimliche Liebe. Also Bodybuilding, das war so das Erste, was mich in diesem Kraftsport wirklich geflasht hat. Und ich habe damals dann ja auch Wettkämpfe gemacht von 2008 bis 2013. Mehr oder minder erfolgreich, also bei Phasen dabei gehabt, die sehr erfolgreich waren, Phasen dabei gehabt, die alles andere als erfolgreich waren. Hab dann auch irgendwann mal, bin dann mehr in diese Powerlifting-Schiene rein, weil mich dann so dieses Kraft-3-Kampf und Stärke mehr interessiert hat. Von dort aus habe ich dann mal ein paar Ausflüge ins CrossFit gemacht, hab dann ja auch immer wieder Ausdauersportgeschichten mit reingenommen, also lauf eigentlich auch noch regelmäßig bei irgendwelchen Stadtläufen mal mit in den Distanzen 10 und 21 Kilometer.
Und das Gute ist, der Kraftsportler, der kann es ja auch, ne? Man würde das dem ja gar nicht zutrauen. Ja,
absolut, absolut. Halt klar, ich habe da immer mal wieder solche, wie du sagst, eigentlich so Phasen, in denen ich was Neues probieren möchte, und zum Beispiel gerade das Calisthenics war so eine Sache, wo ich dann einfach mal gesagt habe, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr nichts anderes und schaue auch einfach mal, wie ist die Entwicklung, die körperliche Entwicklung, baue ich jetzt da Muskulatur auf oder ab im Vergleich zu schwerem Training und so weiter. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich komme, egal was passiert, immer wieder auch zurück auf dieses ganz klassische Bodybuilding-Training.
Ja, intelligentes, smartes Bodybuilding ist ja auch eine sehr gute Sache, ne? Man darf das ja auch nicht verdenken. Vereint ja auch ganz viel, auch im Powerbuilding oder Powerlifting, ist ja alles so, verschmelzt immer mehr zusammen, und ich find's gut, wenn man sich halt überall mal so seine Erfahrungen holt. Ich habe das ja auch jetzt mit dem Kraft-3-Kampf mal hinter mich gebracht, über fast ein Jahr lang, und bin auch ziemlich an meine Limits gekommen dann am Ende. Und ich glaube, es ist auch wichtig, oder vielleicht auch als Tipp für den Zuhörer, dass man sich immer mal wieder neue Herausforderungen setzt, so wie Phil das jetzt halt auch macht, um wieder neue Impulse für sich zu sammeln und auch sein Repertoire als Coach zu erweitern, weil man kann natürlich sich irgendwie einlesen, Studienergebnisse vergleichen, auf Weiterbildung gehen, aber am Ende, ja, zählt nur eins, und das ist das, was du wirklich auch jemals selber an deinem eigenen Körper oder vielleicht auch dann mit Klienten erfahren hast und auch weitergeben kannst dann somit, ne?
Ja, auf jeden Fall, du kannst halt auch sehr viel mit sehr viel mehr Empathie arbeiten, weil du weißt dann halt, also ich sag's mal so, zum Beispiel, ich arbeite oder habe auch viel mit Natural-Bodybuildern zusammengearbeitet, und hatte dann einfach auch immer den Vorteil, ich konnte mich halt auch immer in die jeweiligen Situationen reindenken. Also das geht dann einfach auch weit über Kalorienberechnung oder sonst was raus, weil du weißt genau, wie du dich fühlst die letzten 4 Wochen, und du weißt auch, welche psychischen Punkte da mit reinspielen und was du für ein Emotions-Jojo hast in der Zeit und so weiter und so fort. Also es ist natürlich immer hilfreich, und so sehe ich es letztendlich auch bei allen anderen Dingen. Ich glaube, du musst als Coach nicht in allem, was du machst und weitergibst, der Beste sein, aber du solltest Erfahrung drin haben. Also ich bin weit weg von der beste Ausdauersportler und bin auch weit weg von der beste Ausdauertrainer, aber ich sag mal, du hast die Erfahrung gemacht, und du kannst dort dann einfach, kannst dich auch stärker und besser reindenken und eben sehr viel mehr Empathie und authentischer an die Sache rangehen.
Absolut, absolut. Kann ich nur begrüßen und auch so bestätigen. Wir haben ja als heutige Folge Struktur im Coaching, effektiv ein Business aufbauen mitgebracht. Und ja, da freue ich mich total auf deine Inputs und gebe jetzt einfach mal direkt das Wort weiter an dich.
Ja, vielleicht erkläre ich auch mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, um da ein bisschen eine runde Sache draus zu machen. Ich bin selber jemand, der jahrelang, oder ich würde mal sagen fast ein Jahrzehnt lang, sich hauptsächlich mit fachspezifischem Wissen auseinandergesetzt hat. Also ich habe wahrscheinlich gefühlt jede Ausbildung gemacht, die es irgendwie am Markt gibt. Ich habe zwei Studiengänge durch. Ich habe mich immer nur damit beschäftigt, neue Lizenzen, die neuesten Studien und Co. durchzuwälzen. Und war auch immer so ein bisschen der Meinung, je besser ich dort aufgestellt bin, dann werden auch die Kunden irgendwann kommen. Und dann werde ich auch erfolgreicher werden als Personal Trainer, als Coach und so weiter. Aber Fakt ist halt, dass das leider nicht der Fall war und auch bei 9 von 10 Leuten nicht der Fall sein wird. Also es gibt einfach so viele Beispiele, wo du siehst, dass Personal Trainer, die vielleicht eine weitaus schlechtere, fachspezifischere Ausbildung haben, viel mehr Kunden haben, viel mehr Erfolg haben, als jemand, der super gut ausgebildet ist. Und Fachwissen ist halt nun mal leider in diesem Bereich nicht alles. Und das ist aber auch gleichzeitig das Problem der meisten Coaches. Also du wirst ja Personal Trainer in der Regel, weil du eine Leidenschaft hast für Fitness und du hast eine Leidenschaft für Gesundheit und du hast eine Leidenschaft für Ernährung oder für, egal was du eben unterrichten möchtest und weitergeben möchtest, du hast eine Leidenschaft dafür. Du hast aber in der Regel keine Leidenschaft dafür, ein Unternehmen aufzubauen. Du hast wahrscheinlich keine Leidenschaft dafür, Marketing zu machen. Du hast wahrscheinlich keine Leidenschaft dafür, dich mit theoretischen Konstrukten auseinanderzusetzen. Aber genau das ist halt leider auch notwendig, weil sobald du Personal Trainer bist und selbstständig und auch Vollzeit selbstständig arbeiten möchtest, musst du halt auch einfach lernen, unternehmerisch zu denken, unternehmerisch zu handeln, eine richtige Struktur in deinem Alltag zu haben, in deinem Businessaufbau zu haben, eine Strategie zu haben im Marketing und dann eben auch deine Coaching-Skills zu verbessern, damit du eben dein Fachwissen auch richtig kommunizieren kannst. Und ich sehe also letztendlich, ein erfolgreiches Coaching-Business hat immer drei Säulen. Du hast einmal die Säule unternehmerisches Handeln, dann hast du die Säule Fachwissen und dann hast du die Säule Coaching Skills. Und wenn du es nicht schaffst, diese drei Säulen in Einklang zu bringen und immer nur auf das Konto des Fachwissens einzahlst, dann wirst du halt auch nicht erfolgreich sein, weil dein Fachwissen kann noch so gut sein. Wenn du nicht verstehst, wie du Kunden generierst und wie eine Kundenakquise aussieht und wie du letztendlich auch durchrechnen kannst, wie du deine Karriere planen musst, dann wird dir dein bestes Fachwissen nichts bringen. Und dein bestes Fachwissen bringt dir aber auch dann nichts, wenn du es nicht schaffst, das richtig zu kommunizieren. Und die meisten Ausbildungen oder praktisch alle Trainerausbildungen, die so im klassischen Sinne draußen sind, konzentrieren sich halt immer nur auf das Fachwissen. Das heißt, du machst deine Fitnesstrainer B-Lizenz, deine Personal Trainer A-Lizenz, die Lizenz zum Rückentrainer, die Lizenz zum Ernährungsberater. Das ist alles Fachwissen. Aber was halt immer zu kurz kommt, sind die beiden anderen Säulen. Also wie baue ich mir ein Geschäft auf, wie kann ich als Einzelunternehmer erfolgreich werden und wie kann ich richtig kommunizieren. Und das ist auch genau der Hintergrund hinter meinem fulltimept.de, kennt ihr dann vielleicht oder könnt ihr mal vorbeischauen, da geht es nämlich genau darum, das weiterzugeben, was in diesen klassischen Ausbildungen zu kurz kommt.
Ja, also ich kann es auch da wieder nur bestätigen, dass tatsächlich es an diesen zwei Säulen letztendlich so ein bisschen hapert. Es gibt viele, die extrem gut, also es gibt auch Leute, witzigerweise, die haben extrem geiles Fachwissen, die trainieren selbst wie die absoluten Götter, sind aber nicht in der Lage, diese Coaching-Skills an andere weiterzugeben. Und das ist auch wieder so ein ähnliches Beispiel, wo so ein bisschen in die Richtung geht, ne?
Ja, voll. Das ist ganz häufig. Also das sehe ich ganz, ganz häufig, dass die Leute das auch, dann auch nicht schaffen oder dann eben auch nicht kapieren, was wirkliches Coaching bedeutet. Weil Coaching bedeutet nicht Wissen weitergeben. Also Coaching heißt nicht, ich gebe Wissen weiter. Das ist klar. Als Trainer musst du vielleicht auch mit Plänen arbeiten und dein Wissen in gewisser Weise weitergeben. Aber der Coaching-Prozess selber ist halt ganz anders definiert eigentlich. Und das verstehen vielleicht auch viele irgendwo falsch oder ja, interpretieren das in gewisser Weise falsch. Und bei dieser unternehmerischen Geschichte ist es einfach so, ich verstehe das vollkommen, dass du vielleicht als Trainer und als Coach überhaupt keinen Bock auf diese Sache hast, weil die meisten Leute sind ja eben Coach und Trainer geworden, um diesem bürokratischen Schnickschnack zu entfliehen, um eben das nicht machen zu müssen, um nicht den ganzen Tag im Büro zu sitzen, um nicht den ganzen Tag in den Bildschirm reinzuglotzen und so weiter. Und nichtsdestotrotz musst du es halt irgendwie hinkriegen. Und ich sag mal, unsere Mission ist dann darin verankert, dass wir sagen, wir wollen das so einfach wie möglich machen. Das heißt, in einer ganz klaren Roadmap zu zeigen, von A nach B, die Schritte musst du gehen und diese Meilensteine musst du erreichen. Da brauchst du kein BWL-Studium und kein Marketing-Studium drumherum, sondern es sind einfach Basics, die aufeinander aufbauen und die wir in einer klaren Roadmap weitergeben wollen. Und dann schauen wir eben, wie kommst du dann, wenn du diese Struktur für dein Business aufgebaut hast, wie kommst du an neue Kunden und was passiert dann überhaupt, wenn sich Kunden bei dir melden? Weil wenn du nicht zum Beispiel nicht richtig verkaufen kannst, dann wird es halt auch schwierig. Und verkaufen, damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Hard-Selling-Taktiken und irgendwelche, ich habe eine gewisse Strategie oder sowas, sondern meine Devise ist dort immer begeistern statt manipulieren. Also du brauchst keinen NLP-Manipulationsversuch starten, sondern du musst einfach die Leute richtig begeistern. Aber das musst du halt richtig machen und du musst auch irgendwann mal an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt geht's aber halt auch darum, einen Abschluss zu generieren und Geld zu machen, weil wenn du halt auch hier wieder, wenn du nicht genug Einnahmen hast, dann kannst du halt dein Business auch nicht führen und wenn du dein Business nicht führen kannst, dann kannst du deine Leidenschaft auch nicht Vollzeit durchführen, so einfach ist das und viel zu viele verkaufen sich dann einfach viel zu günstig. Das heißt, die sehen gar nicht, dass das Coaching und Personal Training eine Premium-Dienstleistung ist, die dann eben auch Premium-Preise kostet und das Personal Training eigentlich so gesehen ein Luxusgut ist und du natürlich auch dann die entsprechende Zielgruppe auswählen musst, an die du dann richtig verkaufen kannst.
Ja, wie siehst du denn so den allgemeinen Trend? Ich meine, es wird ja immer krasser so. Ich habe gerade gestern mit zwei Jungs aus der Fitnessbranche telefoniert, zwei Personal Trainer Kollegen, wo wir auf der FIBO jetzt auch einen Workshop geben zum Thema Hands-on, also Coaching am Mann, Nähe halt auch zeigen. Und da ging es halt auch darum, so dass die Fitnessbranche durch diese Vielzahl an Studiokonzepten und diese immer größer werdenden Massen an Menschen ja auch immer unpersönlicher wird, dass es immer weiter auf Distanz geht und dadurch natürlich auch die Nähe verloren geht und dadurch auch die Qualität und dadurch auch natürlich der Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, Personal Trainer, der gut hands-on vermitteln kann, zu einem, ja, Trainer, der halt für Summe X, günstiger Betrag, letztendlich, die Leute irgendwie durch den Wald scheucht. So, wie siehst du denn die Entwicklung jetzt gerade, was es auch dieses Preisgefüge angeht, weil Personal Training, die Dienstleistung an sich, ich werde jetzt auch demnächst noch einen Podcast machen zum Thema Preisfindung mit Egenhard Kies, den kennst du bestimmt auch, ja. Wo es halt einfach darum geht, wie man seinen Preis halt auch selber findet und wie man ihn auch kommuniziert. Und es geht ja auch ein bisschen so in deine Richtung, dass man diesen Preis halt auch irgendwie an den Mann bringt, an die richtige Zielgruppe. Was sind so deine Erfahrungen? Die meisten schätzen sich wahrscheinlich oder verkaufen sich deutlich unter dem Preis, oder?
Die meisten verkaufen sich definitiv weit unter dem Preis, weil sie auch irgendwo Angst haben, ihre Dienstleistungen zu verkaufen und vielleicht auch den Wert ihrer Dienstleistung gar nicht so sehen, also auch den Wert für den Kunden. Auf diese Hands-on-Geschichte würde ich vielleicht nachher gleich nochmal eingehen, aber es ist einfach auch so, dass natürlich zum Beispiel deine eigene Dienstleistung, dein Wissen, fühlt sich in der Regel nach nicht viel oder nichts Besonderem an. Also ich will es vielleicht mal an einem Beispiel machen. Ernährungstechnisch ist das genau mein Ding. Habe ich studiert. Ich habe im Leistungssport viel gearbeitet. Also bis hin auf irgendwelchen biochemischen Pfaden und so weiter. Das heißt, wenn ich dann jemandem vermitteln möchte, was eine halbwegs gesunde Ernährung ist, das fühlt sich für mich selber natürlich so komplett basic an und so, oh, da kann ich doch kein Geld für nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass letztendlich denjenigen, denen du das vermittelst, für die ist es ein riesen Mehrwert, wenn du das dann richtig hinbekommst. Und da musst du natürlich auch nochmal ganz klar unterscheiden, das ist nochmal dieser Punkt zwischen, da sind wir dann auch bei diesem Hands-on, zwischen Coaching und Wissensverkaufen. Also wenn ich natürlich als ich vergleiche es immer so ein bisschen, entweder du bist ein Coach oder du bist ein Trainingsplanverkäufer. Ich kann natürlich einen Trainingsplan verkaufen und den muss ich günstig verkaufen, weil wenn es mir nur um Wissen weitergeben geht, ey, dann kauf dir ein Buch. Ganz ehrlich, das sage ich auch zu meinen Kunden, wenn es dir nur darum geht, mehr Wissen aufzubauen, dann zahl um Gottes Willen keine 150 Euro auf die Stunde für mich, kauf dir ein Buch. Aber wenn du lernen möchtest, wie du diese Dinge für dich umsetzt, wie du richtig die richtigen Entscheidungen triffst in den richtigen Momenten, wenn du jemanden brauchst, einen Sparringspartner im Prinzip, jemanden, der dich begleitet, der dir nicht die Lösungen vorgibt, sondern der dir im Prinzip einfach nur beisteht bei der eigenen Lösungsfindung, dann ist es halt wieder Coaching und dann ist es ein riesen Mehrwert und dann kannst du natürlich dort auch viel mehr verlangen, weil du eben auch einen viel höheren Wert darüber vermittelst.
Mhm. Absolut. Und wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Struktur und Coaching eingehen, was wären jetzt noch Tipps, die du jemanden mitgeben würdest für den Start oder was sind so die wichtigsten Eckpunkte oder Eckpfeiler in der Struktur im Coaching?
Also ich finde, die wichtigsten Eckpfeiler, wenn wir es rein mal aufs Unternehmerische runterbrechen, sind definitiv ein Personal Branding aufzubauen, dann eine Struktur aufzubauen, im Sinne von zum Beispiel ganz klar zu definieren, an wen möchte ich verkaufen, was möchte ich verkaufen, was ist mein Produktportfolio, was ist mein Angebot und das genau zu definieren und dann auch hier wieder in Form einer klaren Roadmap, weil auch hier kein Mensch möchte sich Personal Training kaufen. Also das ist ja auch so das Langweiligste, was es auf diesem Planeten gibt, ist zu sagen, ich kaufe mir oder ich verkaufe eine 10er-Karte Personal Training. Also ganz ehrlich, wenn ich auf eine Seite gehe und ich sehe da, ja, kauf 10er-Karte Personal Training für 1.500 €, dann denke ich, ja, was heißt das? Heißt das, dass du jetzt 10 Stunden am Beinstrecker neben mir stehst und mich anschreist und mir die Wiederholung zählst und ich gebe dir 1.500 € dafür? Das ist vielleicht nicht so ganz cool. Aber wenn du natürlich als Personal Trainer eine Angebotsstruktur aufbaust, in der du wirklich eine Problemlösung darstellst oder eine Problemlösung parat hast und mit den Leuten abarbeitest und genau diese Transformation auch verkaufst, dann wird es sehr viel deutlicher für die jeweiligen Klienten. Weil Menschen fangen nur aus zwei Gründen an, Dinge zu verändern. Entweder weil sie weg möchten vom Schmerz oder weil sie hin möchten zu einer großen Vision. Eins von beidem ist immer der Fall. Und der Schmerz ist natürlich immer der stärkere Treiber. Und wenn du es schaffst, eine Roadmap zu entwickeln, wo du sagst, okay, ich bringe dich von deinem größten Schmerz hin zu deinem größten Bedürfnis und das ohne deine Ängste in irgendeiner Weise wahrzumachen, dann hast du halt auch mal ein richtiges Argument, wenn du dann auch noch zeigst, wie du die Leute dorthin bringst. Und das ist dann eine richtig gute Angebotsstruktur. Also um das praktisch darzustellen, keine Ahnung, ich komme jetzt nicht zu dir, weil ich Personal Training möchte, sondern ich komme zu dir, weil ich ein Sixpack haben möchte, bei dem die Leute einfach neidisch werden, wenn ich im Schwimmbad mein T-Shirt ausziehe. Das ist meine wahre Intention dahinter. Und wenn du mir jetzt die Lösung anbietest und sagst, hey, Philipp, pass auf, ich hab dir genau den Weg, wie du die letzten Reste Fett an deinem Bauch wegbekommst, damit du im Schwimmbad die neidischen Blicke auf dich ziehst. Und das ohne, dass du Kalorien zählen musst und 6-mal die Woche trainieren musst und so weiter.
Der schönen Frauen hat noch gefehlt.
Genau. Aber dann würde ich dann...
Würd die Liebe deines Lebens findest.
Die Liebe meines Lebens findest. Aber wenn du mir diese Problemlösung gibst, dann kaufe ich das. Aber wenn du sagst, ja, ich kaufe eine 10er-Karte bei mir und dann schauen wir mal, dann bin ich dein kompetenter Partner auf dem Weg zu deiner allgemeinen Fitness. Ey, sorry, aber das ist ungefähr 100% nicht das, was ich eigentlich möchte. Und das ist aber auch das größte Problem der meisten Personal Trainer, ist diese eine fehlerhafte Kommunikation des eigenen Angebotes. Also
absolut.
Das ist plus, wenn ich auf einer Website bin und ich als Kunde suche eine Problemlösung, weil ich will jetzt endlich diesen Sixpack. Ich schaffe es nicht, diese letzten Reste Fett am Bauch wegzukriegen. Dann will ich auch nicht in allererster Linie, dass der Personal Trainer auf seiner Website nur von sich erzählt, was er alles kann. Ich kann dir helfen, ich habe die und die Lizenz, ich schaffe das und ich stehe dir bei, sondern geh doch mal in die Perspektive des Kunden. Geh doch da rein, wo du sagst, hey, das kannst du schaffen, das kriegst du hin, wirst du machen, das wirst du erleben und so weiter. Und das sind halt auch so Kleinigkeiten, die aber viel ausmachen.
Absolut. Ich finde, also ich bin ja selber jahrelang in diesen Fettnäpfchen unterwegs gewesen. Man erinnert, weißt du, die Fitnessbranche ist auch Teil von einem Personal Trainer Buch. Die Fitnessbranche ist ja auch so ein bisschen Referenz oder halt so ein bisschen Ausbildungs- und Scheinegeil, ne? Das heißt, die Lizenz, die Ausbildung und dann werden die alle untereinander gereiht und dann das grenzt so ein bisschen an Selbstdarstellung zum einen und es ist auch so ein bisschen ein Eiervergleich, finde ich, in der Fitnessbranche so. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Typus liegt, Mensch, oder ob das einfach so ein bisschen getriggert ist, vielleicht auch durch, weil es halt jeder so macht, mache ich es halt auch so. Ne? Und ich erinnere mich noch, wenn man diese ganzen Bewertungsprofile oder Portale, wo man sich auch als Personal Trainer registrieren kann, da kann man ja auch die Dinge auswählen. TRX-Trainer, Rückentrainer, Aquatrainer, weißt du, und jeder klickt halt, und ich weiß noch, wie ich damals das Profil ausgefüllt habe und mir gedacht habe, so, ich kann alles, weißt du, habe alles angeklickt, Hauptsache, ich krieg irgendwie meinen ersten Kunden, weißt du, und es ist so weit weg von dem, was man tatsächlich sein kann und was man da bewirken kann, wenn man da eine richtig gute Strategie hat, also weg von der Selbstdarstellung hin zum Problemlöser zu werden, habe ich jetzt rausgehört. Was ist denn so noch der letzte Tipp, bevor wir gleich in Runde 2 gehen oder nächste Woche in Runde 2 gehen?
Mal ganz kurz noch. Ich finde ich möchte überhaupt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich das Fachwissen und die Lizenzen und so kleinreden möchte, sondern es ist einfach nur nicht das, warum die Leute kaufen. Es ist die Legitimation. Aber die Kaufentscheidung, die wird immer zu 100% emotional getroffen, emotional und unterbewusst. Und erst wenn ich diese Kaufentscheidung eigentlich getroffen habe, dann versuche ich mir, das Ganze nochmal rational zu bestätigen. Und jetzt kommen auch diese Scheine und so weiter ins Spiel. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich gehe jetzt nicht zu dir mit meinem Sixpack-Wunsch und lass mich überzeugen, weil du ganz viele Lizenzen hast und weil du sagst, und ich habe auch Aquajogging und ich habe auch Nordic Walking und ich habe auch das und das, wo ich dann sage, ja, aber ich will eigentlich gar kein Aquajogging machen, ich will auch nicht, dass du mir Schwimmen beibringst, ich will ein Sixpack. Aber wenn du mir genau diese Problemlösung darstellst und ich jetzt eigentlich emotional schon meine Kaufentscheidung getroffen habe, dann geht es darum, diese Kaufentscheidung nochmal rational zu untermauern. Und hier macht natürlich solche Legitimationen Sinn. Was befähigt dich dazu, dieser Problemlöser für mich zu sein? Das ist genau der springende Punkt. Das heißt, du gibst mir die Problemlösung und anschließend geht es darum, eine Legitimation dorthin auszustellen. Ich würde es vielleicht ganz kurz noch an einem Beispiel von einem Auto darstellen. Das ist, finde ich, das Einfachste. Das ist ja letztendlich so, dass du ein Sportwagen wirst du dir niemals kaufen aufgrund, weil er so viel PS hat und weil er die besten Bremsen hat und weil er einen 7. Airbag hat und so weiter, sondern ey, du willst den Sportwagen, weil du den Status möchtest, du willst den Sportwagen, weil es sich super anfühlt, du willst den Sportwagen rein aus emotionalen Gründen. Und dann denkst du, okay, der Sportwagen, oh, ich will den unbedingt, aber ey, der kostet 100.000 Euro und obwohl du die Entscheidung für den Sportwagen schon gefällt hast, jetzt kommen die rationalen Begründungen. Dann sagst du, ja klar, der kostet 100.000 Euro, weil der hat aber natürlich auch die besten Bremsen, dann bin ich sicherer auf der Autobahn. Der hat einen 7. Airbag, damit ich auf jeden Fall, egal was passiert, immer safety unterwegs bin und so weiter und so fort. Und das ist eben genau der springende Punkt. Versuch die Leute als Problemlöser abzuholen und versuch dann, diese Entscheidung, die unterbewusst schon gefallen ist, rational zu begründen. Also das ist eine reine Brainstory im Endeffekt. Also ich sage mal, Marketing ist Brainwork und du musst nur letztendlich auf so einer Neuromarketing-Schiene verstehen, was im Kopf und bei so einem Kaufprozess abgeht und wie du Menschen begeistern kannst. Und dann geht es auch nicht darum, die Leute zu überreden, etwas zu tun, sondern die müssen diese Entscheidung dann für sich selber treffen.
Ja. Was willst du noch sagen?
Nee, zu deiner eigentlichen Frage, der letzte, oder so, zu dieser Tipp ist, meiner Meinung nach auch, versuch nicht in allem der Beste zu sein. Das ist so das Allerwichtigste. Versuch den Bauchladen abzuschaffen, sondern starte mit einem Angebot, um das du alles aufbaust, in einer Nische, mit einer Zielsetzung, und versuch nicht auf der einen Seite der Bodybuilding-Trainer zu sein, auf der anderen Seite bist du aber auch der Marathon-Trainer und gleichzeitig kannst du auch noch für die perfekte Beweglichkeit sorgen und im nächsten Schub bist du noch der Nachwuchstrainer im Fußball-Athletik-Training. Du kannst nicht in allem der Beste sein. Du musst dich irgendwo so ein bisschen abheben. Und das ist auch ganz wichtig, dann im Aufbau deiner Personal Brand, dass du für etwas stehst, für bestimmte Werte stehst, bestimmte Eigenschaften transportierst. Und dann kommen die Leute auch wirklich. Und dann wirst du halt auch super interessant als Trainer.
Ja, absolut. Vor allem, wenn du gerade am Anfang stehst, ist es die Krux. Ja, man denkt, man müsste alles haben oder alles können und alles anbieten, aber genau das Gegenteil ist das Zielführende und das Wichtige. Und später dann, wenn du dann erfahrener wirst, dann weitet sich sozusagen dein Gesamtfeld dann auch aus und dann ist es auch okay, einen Bauchladen zu haben, wenn man halt, wie gesagt, dem Kunden auch holistisch und ganzheitlich weiterhelfen möchte. Ne? Ja, sehr, sehr coole Impulse. Phil, vielen Dank schon mal für Runde 1. In Folge 2 werden wir dir die Frage stellen, was dein größtes Learning war. Und da steht ja meistens irgendwie ein Ereignis dahinter. Das wird also sehr spannend. Und wir kümmern uns um dein Wort zählt, die richtige Kommunikation mit dem Klienten. Da werden wir auf jeden Fall noch was mitnehmen können. Ich sage danke für deine Zeit. Und liebe Leute, jetzt seid ihr dran. Ihr kennt den Call-Out, macht einen Screenshot von dem Podcast, teilt ihn gerne auf Facebook oder auf Instagram in eurer Story oder nutzt diesen kleinen Pfeil unten, diesen Teilen-Button und schickt die irgendeinem Kollegen als PN oder sowas. Damit unterstützt ihr die Arbeit aller Interviewgäste, damit unterstützt ihr auch das Format hier vom Podcast, was ja weiterhin kostenlos bleiben soll. Und ja, danke für euren Support, danke Phil für deine Zeit und wir sehen uns dann gleich in Folge 2. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.